Wir haben in der Ausbildung gelernt, dass wir unsere Zuhörer abholen sollen mit dem Predigteinstieg. Und heute habe ich aber gemerkt, weil wir aus dem Abendmahl rauskommen, sind wir eigentlich schon abgeholt. Wir sind schon mittendrin. Jesus hat mit seinem Kommen angefangen, Jesu oder Gottes Reich zu bauen auf dieser Erde, konkret werden zu lassen. Und in seiner Kreuzigung, in seinem Tod, wurde die Vollendung dessen eigentlich, was auf Erden geschehen kann und soll, wurde getan. Und unser Text, der handelt vom Reich Gottes. Und wir möchten einsteigen in Matthäus 6, in die letzten Verse dieses Kapitels, Vers 31. Dort heißt es: Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind genug für heute. Ich kann mir vorstellen, dass bei Vers 33 bei einigen von euch die Luther-Übersetzung noch in den Ohren klingt, vor allem auch bei den Älteren. Ich zumindest musste diesen Vers nach Luther noch auswendig lernen. Und dort heißt es ja so schön: Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Dieses Wort trachten ist ein altes Wort, das wir heute kaum mehr gebrauchen, das in unserem Wortschatz so eigentlich nicht vorkommt. Aber ich möchte unseren Fokus auf diesen Vers 33 richten und dort heißt es: Trachtet zuerst. Damit fängt es an. Trachtet zuerst. Wir spüren so ein bisschen, was dieses Wort bedeutet und trotzdem habe ich mal nachgeschaut, was die Wortbedeutung eigentlich meint. Und im Duden lesen wir dann: bestrebt sein, etwas Bestimmtes zu erreichen oder zu erlangen. Bestrebt sein. Wenn wir dann das griechische Wort anschauen, das dahinter steht, dann wird das eigentlich noch unterstrichen. Wenn wir es übersetzen wollen, müssen wir vielleicht sagen: suchen, und zwar mit dem Ziel, es zu finden. Es gibt ja viele Menschen, die suchen irgendwie irgendetwas, aber sie wissen gar nicht so genau, wonach sie eigentlich suchen. Hier geht es aber um etwas Konkretes, um etwas Definiertes. Ich weiß, was ich suche. Weiter könnte es übersetzt werden mit zu erlangen suchen. Und zwar, weil ich es in meinen Besitz bringen will, weil ich es haben will, weil ich es brauche. Und dann kommt eigentlich das auch zum Zug, was Joel jetzt schon in seiner Einleitung anklingen lassen hat, nämlich etwas wünschen, sich nach etwas sehnen, begehren, ja verlangen, sogar fordern, sind ganz starke Worte. Starke Worte, die mich genauso in der Vorbereitung wie Joel auch an die Predigt von Felix letzte Woche erinnert haben. Sehnsucht ist eigentlich die Grundlage dafür, dass wir anfangen, nach etwas zu suchen, dass wir etwas erlangen wollen, haben wollen, weil wir es uns so sehr wünschen, dass unsere Gedanken darauf ausgerichtet sind, dass wir in unserem Tun und Handeln darauf ausgerichtet sind. In der Übersetzung, die wir miteinander gelesen haben, Da heißt es, mach das Reich Gottes, worum es dabei genau geht, kommen wir später dann noch darauf zurück, mach das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Oder eben nach Luther, zuerst. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Jesus sagt hier nicht zu seinen Zuhörern, wir sind ja mitten in der Bergpredigt hier mit diesem Text, eine Situation, wo er vor vielen Menschen steht und zu ihnen predigt und sagt, das ist jetzt aber gut, dass ihr euch in eurem Tag auch noch ein bisschen Zeit genommen habt, um auf Gott zu hören. Es ist gut, dass ihr hier seid. Das solltet ihr jeden Tag ein bisschen tun, hören auf Gottes Wort. Nein, er sagt, macht das zu eurer Priorität. Zuerst. Das kommt auf der Prioritätenliste nicht irgendwo bei Punkt 10, auch nicht bei Punkt 3. Zuerst meint an erster Stelle. Hier geht es also um etwas, das uns so wichtig ist, dass wir uns darauf ausrichten. Und ja, wenn wir uns fragen, was ist denn die Priorität in meinem Leben, dann müssen wir uns eigentlich fragen, womit beschäftige ich mich am meisten in meinem Leben? Worum kreisen meine Gedanken am meisten? Mir ist klar, dass wir unserer Arbeit nachgehen müssen, dass ein Großteil unserer Zeit ausgefüllt ist, das ist vorgegeben. Aber auch da stellt sich die Frage, wie bin ich dort drin? Wie gehe ich damit um? Wie beschäftige ich mich mit meiner Arbeit? Was ist das Ziel meiner Arbeit? Trachte zuerst, das ist eine Befehlsform, das ist nicht eine Möglichkeit. Ihr könntet ja auch noch nach Gottes Reich trachten. Nein, Jesus sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Wie sieht das aus? Wenn wir den Kontext anschauen, dann kommt hier ein starker Gegensatz zu dem zum Ausdruck. Am Anfang im Text heißt es nämlich, sorgt nicht. Und das ist ganz wichtig im ganzen Zusammenhang dort von diesem Text. Ich habe jetzt ab Vers 31 gelesen, aber es fängt eigentlich schon in Vers 25 an. Dort sagt Jesus zum ersten Mal, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Und das wiederholt er noch zweimal. In Vers 31 sagt er, hört auf, euch Sorgen zu machen. Und in Vers 34 heißt es dann, deshalb sorgt euch nicht um morgen. Andere Übersetzungen, zum Beispiel Elberfelder, die übersetzen das viel pointierter. Die brauchen nämlich dreimal die gleiche Formulierung. Seid nicht besorgt um. Seid nicht besorgt um. Jesus fordert uns also auf, nicht zu sorgen. Und hier spricht er natürlich zu den Menschen dieser Zeit. Und wenn wir uns überlegen, warum er genau diese Beispiele nimmt, sorgt nicht um euer Essen, nicht um euer Trinken, nicht um eure Kleidung, dann ist das die Lebenswelt, in der sich die Menschen damals bewegt haben. Ihre Welt war klein, viele Menschen kamen nicht einmal über ihr Dorf hinaus, vielleicht noch in die nächstgrößere Stadt, aber ihr Leben war ausgerichtet auf ihr ganz enges Umfeld, auf ihr Sein in Familie, auf die Arbeit, auf ihren Unterhalt. Und in das hinein spricht Jesus. Wenn er heute vor uns stehen würde und zu uns reden würde, seid nicht besorgt, was würde er sagen? Was würde er ganz konkret zu dir sagen heute Morgen? Mach dir keine Sorgen um deine Kinder. Mach dir keine Sorgen um deinen Ehepartner. Mach dir keine Sorgen um deine Schulprüfung. Als ich am Montag mit diesem Text in die Woche eingestiegen bin, mir Zeit genommen habe, persönlich einfach nochmals in diesen Text einzusteigen, ohne an euch zu denken, da hat mich dieser Satz wirklich fadengrad erwischt. bin aus einer Nacht rausgekommen, wo ich zwar ein bisschen geschlafen habe, aber dann erwacht bin und dann 1000 Gedanken hatte, was ich noch alles erledigen sollte vor den Ferien, was noch alles sein muss, welche E-Mails ich noch unbedingt schreiben muss, was ich auf jeden Fall nicht vergessen darf. Und ich habe richtig gespürt, wie ein Druck kam an verschiedenen Stellen. Verschiedene Dinge gingen mir auch darüber hinaus durch den Kopf. Und eigentlich wusste ich, ich müsste unbedingt schlafen noch. Ich bräuchte den Schlaf und je weniger, dass ich schlafen wollte, desto weniger konnte ich schlafen. Und war dann froh, als ich aufstehen konnte. Bin hier rübergekommen in die Stille und dann lese ich als erstes diesen Satz. Hör auf, Milena, dir Sorgen zu machen. Und dann kam bei mir gerade die Liste. Ich habe es auch notiert, ich habe es in mein Tagebuch geschrieben. All die Punkte, an die ich dachte, die meine aktuellen Sorgen sind. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie geht das jetzt? Je mehr ich nämlich mich mit meinen Sorgen beschäftige oder je mehr ich aufhören will, an sie zu denken, desto mehr denke ich an die Sorgen, desto mehr bin ich ja beschäftigt. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe den Knopf noch nicht gefunden, wo ich einfach draufdrücken kann und dann sind sie weg. Wenn jemand von euch diesen Knopf hat, dann bin ich sehr offen dafür. Aber mir wurde etwas anderes bewusst. Mir kam nämlich ein anderer Vers in den Sinn. Und zwar in Philipper 4, Vers 6 heißt es, sorgt euch um nichts. Das klingt ja jetzt schon ein bisschen vertraut, oder? Hier aus unserem Text. Sorget nicht, also es kommt wieder. Sorget nicht, und es ist wieder ein Befehl. Wie das trachtet zuerst. Sorget nicht, sondern in allen Dingen. Lasst eure Bitten im Gebet und Flehen in Danksagung vor Gott kund werden. Wenn mich oder uns Jesus also auffordert, nicht zu sorgen, dann sagt er nicht, dann drück jetzt auf den Knopf. Er sagt auch nicht, wisch sie unter den Teppich oder deckle sie weg, tue so, als ob es sie nicht gäbe, sondern er gibt uns die konkrete Adresse, wo wir mit unseren Sorgen hin sollen. Im Gebet zu Gott. Wir können, oder ich merke das bei mir, ich kann Dinge nur loslassen, wenn ich sie übergeben kann, wenn ich sie jemandem geben kann. Und wir kennen die Adresse, an die wir etwas abgeben können. Und wenn wir hier den Kontext lesen, nach diesem hört auf, euch Sorgen zu machen, und dann zählt ja Jesus auf, sagt er, warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Menschen, die diese Adresse nicht kennen, die Gott nicht kennen, die haben gar keine andere Wahl. Sie müssen sich sorgen, weil sie ihre Sorgen, weil sie sich selber darum kümmern müssen, weil sie ihre Sorgen nirgends loslassen können. Aber Gott lädt dich und mich ein und sagt, ich kümmere mich um deine Bedürfnisse, ich kenne sie. Wenn wir nach Gottes Reich trachten wollen, und damit sind wir eigentlich beim nächsten Punkt. Dieses Trachtet zuerst meint Gottes Reich und seine Gerechtigkeit, lesen wir hier. Dann fängt es mit dem Gebet an. Wenn wir uns auf Gott ausrichten wollen, dann müssen wir anfangen zu beten, weil wir nur so Gott auch Raum geben können in unserem Leben. Wir haben in Philipper 4, 6, hier steht es noch, gelesen, in allen Dingen. Und ich merke, da habe ich noch ganz viel Raum nach oben, weil ich in meinen Gebeten oft ganz spezifisch bin, nur punktuell für gewisse Dinge bete. Für Dinge bete, die mir vielleicht wichtig genug erscheinen. Aber es fängt damit an, wenn wir nach Gottes Reich trachten wollen, dass wir wirklich in allem zu Gott beten. Und Mir blieb ein Satz hängen, wir hatten diese Woche am Donnerstag My Friends Training wieder und da ist mir ein Satz hängen geblieben. Im Zusammenhang, den wir versprochen haben, es ging darum, dass wir anderen ja erzählen möchten von Gott und von dem, was wir erleben, hat Jörg Schaufelberger gesagt, das fängt damit an, dass wir für alles beten. Wenn wir nämlich alles anfangen, in Relation, in Beziehung zu Gott zu bringen, dann werden wir auch etwas erleben. Dann werden wir auch etwas zu erzählen haben. Und er hat uns ermutigt, anzufangen, ein Tagebuch zu schreiben darüber. Das fällt nicht allen leicht. Ich schreibe sowieso Tagebuch, aber ich habe mir das ganz konkret nochmals zu Herzen genommen und gesagt, ja, ich möchte damit anfangen, mir genau das vorzunehmen, wirklich in allem, und damit meine ich wirklich in allem. Also, wenn ich einkaufen gehe, wo ich hingehe, was ich tue, wie ich meinen Tag gestalte, dass ich anfange, damit zu Gott zu gehen, ihn einbeziehe in das hinein und auch notiere, was ich erlebe. Und ich konnte schon am Samstag die ersten zwei Dinge notieren, wo ich Gott ganz konkret erlebt habe. Eine Situation war, dass ich schon seit Donnerstag gespürt hatte, ich müsste eigentlich einen Krankenbesuch im Krankenhaus machen. Und zeitlich schien es einfach nicht aufzugehen, aber ich habe so die Dringlichkeit gespürt, dass ich gesagt habe, Gott, dann musst du mir diese Zeit schenken. Dann musst du alles ordnen. Ich habe auch keine Ahnung, wie das mit Covid-19 aussieht im Krankenhaus und überhaupt. Und auf alle Fälle war dann Freitagmittag und ich hatte es immer noch nicht geschafft. Und dann hatten unsere Kinder spontan die Idee, sie möchten gerne zu ihrer Großmutter zum Übernachten fahren. Wir haben angerufen, sie meinte, ja natürlich, kommt, herzlich willkommen. Und während ich sie nach Frauenfeld fahre, realisiere ich, jetzt ist mein Nachmittag frei. Er steht zur Verfügung. Ich habe meine Kinder nur abgeliefert bei meiner Mutter und bin dann wieder ins Auto gestiegen, nach Schaffhausen ins Krankenhaus gefahren, habe da mein Handy eingeschaltet und gesehen, dass ich vor zwei Minuten vorher eine Nachricht bekommen habe von der Person, die ich eigentlich besuchen wollte, und sie meinte nur, jetzt hätte ich Zeit zum Reden. Ja, und ich stand da vor dem Krankenhaus und dachte, Besuchszeit abgelaufen. Ich habe keine Ahnung, ob ich da reinkomme. Und dann habe ich nochmals gebetet, habe sie kurz angerufen, habe gesagt, ich stehe vor dem Krankenhaus, ich versuche jetzt reinzukommen. Und dann gingen die Türen einfach auf. An der Pforte meinte sie, das finde ich jetzt schön, dass die Seelsorger wieder anfangen zu kommen. Das braucht es doch und das muss doch so sein. Natürlich sind sie herzlich willkommen. Ich hoffe, sie lassen sie auf der Station auch rein. Dann bin ich rauf auf die Station, ein kurzes Gespräch und ich stand in dem Krankenzimmer drin. Und mich hat das so bewegt. Ich einfach gemerkt habe, wie Gott den Weg aufgemacht hat. Und ich gemerkt habe, jetzt bin ich im richtigen Moment, am richtigen Ort. Und darum geht's, wenn wir nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachten wollen. Und dann kommt noch dazu, dass sich im Gebet die Dinge auch anfangen zu ordnen, eben auch unsere Sorgen anfangen zu ordnen. Dinge plötzlich von uns abfallen, vielleicht gar nicht mehr so wichtig sind und sich der Fokus auf etwas anderes richtet. Mir ist nämlich an dem Punkt das Vaterunser in den Sinn gekommen. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Und vorher noch dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, nicht meine Vorstellungen, nicht das, was ich denke, sondern das, was Gottes Wille ist und was mein Auftrag ist. Mir ist an der Stelle Jona in den Sinn gekommen. Jona, die Geschichte, die kennen wir alle. Aber ich habe vor kurzem eine Predigt gehört, die mich immer noch stark begleitet. Jona bekam einen konkreten Auftrag von Gott. Er wusste, was Gottes Wille ist. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, nach Ninive zu gehen und dort das Gericht zu verkünden. Und Jona, wir wissen nicht so viel, warum er es nicht getan hat. Auf jeden Fall wollte er diesen Auftrag nicht wahrnehmen. Er hat Gott den Rücken gekehrt und ist seinen eigenen Weg gegangen. Er hat sich eingecheckt auf ein Schiff Richtung Spanien. Dabei hätte er eigentlich Richtung Mosul in Irak gehen sollen. Das ist das heutige, oder das damalige Ninive liegt da, in der Gegend, im Irak. Also er ging total in die entgegengesetzte Richtung. Und ab dem Moment ging es bei Jona bergab. Wir wissen alle, was dann geschah. Er kam auf dieses Schiff, dann kam dieser Sturm. Und dann lesen wir in Jona 1, Vers 5. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Also hier lesen wir von diesen Menschen, die Gott nicht kennen, die an irgendwelche Götter glauben, die ihre Hilfe an einer anderen Stelle suchen, wo sie keine Hilfe bekommen. Aber sie wenden sich an diese Adresse in ihrer Not, in ihrer Situation, in der sie nicht mehr weiterkommen, schreien sie um Hilfe. Und derjenige, der den wahren Gott kennt, ist auf Tauchstation gegangen und schläft. Ich glaube, die Kirche heute schläft an vielen Stellen. Wir, die wir den wahren Gott kennen, die wir wissen, wo unsere Bedürfnisse gestillt werden und nicht nur unsere Bedürfnisse, sondern die Bedürfnisse dieser Welt, wir liegen unter Deck und schlafen. Aber Gottes Wille ist ein anderer. Er möchte, dass sein Reich aufgerichtet wird auf dieser Erde. Sehnen wir uns danach? Sehnen wir uns mit ihm zusammen danach? Wenn wir nach Gottes Reich trachten wollen, dann müssen wir aufstehen. Müssen wir aufwachen, aufstehen und aktiv werden. Ich glaube, dass aus dem Gebet die Aktion folgt. Gott baut sein Reich, aber er tut es durch uns, durch dich und mich heute. Viele empfinden diese Stelle als Druck und sagen, ja, ich weiß, ich müsste, aber ich kann nicht oder ist nicht meine Gabe, ich bin nicht gut im Evangelisieren. Es fängt eben hier an, bei diesem Gebet. Eigentlich müsste ich das hier noch dazu reinschreiben. Wenn ich aus der Stille komme und weiß, was mein Auftrag ist, mich dort stärken lasse, dann kann ich diesen Willen auch ausführen. Dann kann ich Jesus einladen, mit hineinzukommen in das, was mir vielleicht schwerfällt. Für mich hat das Abendmahl an der Stelle ganz viel Bedeutung gewonnen in den letzten Wochen und Monaten, weil für mich klar wurde, Jesus hat ja den Kampf bereits gekämpft. Er hat den Sieg errungen. Er hat alles getan. Und er steht an meiner Seite und kämpft mit mir. Er kämpft für mich. Nicht ich muss kämpfen. Er hat die Grundlage am Kreuz bereits getan. Jesus war auch in seinem Dienst sehr fokussiert. Er wusste genau, was sein Auftrag war. Und er war sehr lokal, er war sehr fokussiert. Und erst ganz am Schluss mit seinem Tod am Kreuz bekam er diese weltumspannende, zeitlose Dimension. Aber die müssen wir nicht erfüllen. Die hat Jesus schon getan. Diese Dimension ist erfüllt. Auf dieser Dimension tun wir unseren Dienst. Und darin ist alles enthalten. Jesus rüstet uns aus mit seiner Kraft für den Dienst, den wir zu tun haben. Trachtet zuerst. wollen wir dem ganz neu Priorität geben. Und ich glaube, dafür brauchen wir einander auch als Gemeinde. Darum macht es Sinn, dass wir uns treffen, dass wir einander ermutigen, dass wir miteinander in diesem Auftrag stehen. Das ist nicht der Auftrag eines Einzelnen. Darum hat Jesus diesen Auftrag weitergegeben an seine Jünger. Wir sind mit hineingenommen in diesen weltweiten Auftrag, weil es sich auch um ein weltweites Reich handelt. Und ich lade uns ein, am Bau dieses Reiches beteiligt zu sein und dem Priorität zu geben. Wir werden jetzt ein Musikstück hören und können vielleicht einfach nochmals dem Raum geben, auch Gott zu fragen, was ist dein Wille ganz konkret für mich? Wo baue ich an deinem Reich? Wo soll ich an deinem Reich bauen? Und ich glaube, viele von uns wissen es, kennen ihren Platz. Und dann ist es vielleicht dran, neu Ja zu sagen und zu sagen, ja, und ich baue dein Reich an der Stelle. Amen.